Es ist Karfreitag und wir wünschen Ihnen einen ausgesprochen angenehmen Feiertag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Benjamin Golme. Vielleicht gehen ja in diesen Tagen auch die Politiker mal in sich und überlegen, wie sie eigentlich weitermachen wollen. Ob sie vom rechten Weg abgekommen sind, ob sie umkehren sollten. Einer von ihnen ist natürlich der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Der hat angekündigt, das Land zu reformieren. Dabei sollen die Bürger entlastet werden, sie sollen mehr Geld in der Tasche haben und auch Unternehmen sollen es leichter haben.
Wir diskutieren verschiedene Maßnahmen, die wir ergreifen können. Wir wollen insbesondere die Belastung durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge reduzieren. Und auf diesem Weg hin suchen wir nach Lösungen. Wir schließen nichts aus, aber wir haben ein klares Ziel. Und das klare Ziel heißt Entlastung der Arbeitnehmerhaushalte und der Betriebe.
Na sehen Sie, er hat's verstanden. Das hat Friedrich Merz geantwortet, als er gefragt wurde, ob er die Mehrwertsteuer erhöhen wird. Die Zeichen aus der Politik sind allerdings etwas verwirrend. Angeblich werden die Bürger entlastet, zugleich gehen aber auch Giftlisten mit etlichen Belastungen durch die Medien. Über die aktuelle wirtschaftliche Situation sprechen wir mit Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Außerdem blicken wir nach Ungarn. Das Land bereitet sich auf die vielleicht wichtigste europäische Wahl des Jahres vor. Bei der Parlamentswahl treffen zwei komplett konträre Positionen aufeinander. Die Opposition hat sich zusammengeschlossen, um einen Pro-EU-Kurs durchzusetzen. Die Regierungspartei um Viktor Orban warnt vor einem dritten Weltkrieg und wittert Wahlmanipulation aus der Ukraine und von der EU. Dazu begrüßen wir Irene Raab, Chefredakteurin von Ungarn Real. Mit dem Molekularbiologen Axel Robert Göring vom EIKE erweitern wir unsere CO2-Reihe. Heute geht es um den Emissionshandel. Eine große Geldwaschanlage, in die Milliarden reingehen, einmal durchgemangelt werden und wieder rausgegeben werden. Am Ende zahlt es natürlich der Verbraucher. Und Jobst Landgräbe schlägt die Bibel auf und kommentiert Pontius Pilatus, die Ermordung Jesu Christi und was uns das heute noch zu sagen hat. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Der Motor der europäischen Wirtschaft ist nicht mehr wiederzuerkennen. Es wirkt fast so, als wenn man den Verbrenner ausgebaut hat, einen Elektromotor eingebaut hat und dann leider vergessen hat, aufzuladen. Ich spreche von der deutschen Wirtschaft. Die befindet sich in einer jahrelangen Rezession, in einer Dauerkrise und im Jahr 2026 hoffte man dann auf Besserung und Wachstum. Doch dann kam der Iran-Krieg und die Wachstumsprognose der großen Wirtschaftsforschungsinstitute wurde korrigiert. Statt 1,3% Wachstum werden es nur noch 0,6%, die erwartet sind. Wir begrüßen dazu Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Als Direktor der Forschungsgruppe Konjunktur und Wachstum ist er an diesem Frühjahrsgutachten beteiligt. Hallo Herr Kotz.
Hallo.
Der Krieg geht jetzt über einen Monat. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Welchen Einfluss hat er auf die deutsche Wirtschaft?
Derzeit wird es vor allen Dingen ein heftiger Dämpfer sein für die Konsumkonjunktur, denn diese höheren Energiepreise entziehen der deutschen Wirtschaft in erheblichem Maße Kaufkraft. Das hat ja auch jeder schon an der Zapfstelle gemerkt. Demnächst wird man es auch bei den Gas- und Strompreisen verstärkt merken. Und das ist dann eben tatsächlich dafür verantwortlich, dass wir die Prognose um etwa 0,3% heruntergenommen haben für dieses Jahr. Für nächstes Jahr sieht es ähnlich aus. Daran sieht man aber auch schon, das ist nicht der einzige Grund, sondern die Revision in der Prognose speist sich auch daraus, dass wir die Industriekonjunktur insgesamt auch schwächer einschätzen, als das noch vor einem halben Jahr der Fall war. Wir haben da seit einiger Zeit ein größeres Problem auseinanderzuhalten, was sind eigentlich strukturell bedingte Rückgänge und was ist rein konjunkturell. Und leider haben sich die Gewichte etwas zu den strukturellen Gründen verschoben. Deshalb trauen wir diesem Wirtschaftsraum eben auch etwas weniger Zuwachs zu als noch vor einem halben Jahr.
In diesem Jahr ist die Megakrise Iran-Krieg. Im vergangenen Jahr war es die Zollpolitik von Donald Trump. Davor war es zweimal in Folge der Krieg in der Ukraine und davor war es Corona. Mal ehrlich, sind das irgendwie Ausreden? Irgendwas scheint ja immer zu sein.
Nein, das sind keine Ausreden. Das überlagert den massiven Strukturwandel, der gerade zusätzlich stattfindet. Und das macht es diagnostisch eben auch so schwierig, das auseinanderzudröseln. Die negativen Effekte, die jetzt von dieser Energiekrise ausgehen, für die kann hierzulande natürlich niemand etwas. Da sollten wir dann allerdings auch vorsichtig sein, nicht mit den falschen Instrumenten dagegen anzugehen. Stichwort Tankrabatte und dergleichen. Würden wir uns keinen Gefallen mit tun, diesen Reflexen zu folgen. Aber die Ursachen liegen natürlich anderswo und da muss man dann fair sein. Das kann man hierzulande niemandem anlasten.
Aber die Spritkosten sind doch ein wichtiges Thema. Das merkt ja wirklich jeder, der mal an eine Tankstelle geht. Und Ungarn und Polen haben da Preisgrenzen eingeführt. Das würde doch dazu führen, dass die Verbraucher sich mehr Benzin leisten können, dann auch mehr Brot leisten können, auch mal einen Kaffee to go leisten können und dass die Konsumstimmung doch besser wäre.
Das klingt auf den ersten Blick sehr plausibel, deshalb wird es ja auch gerne gemacht. Aber wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. Die Weltwirtschaft muss derzeit mit deutlich weniger Rohöl und auch Flüssiggas auskommen. Bei Flüssiggas sind es etwa 20% und beim Rohöl rechnet man damit, dass es vielleicht so 7,5% sein können. Erhöhte Knappheit und deshalb höhere Preise. Wenn wir uns jetzt in der Europäischen Union reihum in den Ländern dazu entscheiden, die Nachfrage nach diesen Rohstoffen wieder anzuschieben, indem wir die Preise in irgendeiner Weise runterschleusen, typischerweise dadurch, dass man dann Steuern ermäßigt, dann schieben wir von Europa aus die globale Nachfrage nach diesen Rohstoffen weiter an. Und damit würden dann die Beschaffungspreise noch höher ausfallen, als sie ohnehin schon sind. Und im Ergebnis füttern wir damit dann nur die Produzenten in Übersee und die Konsumenten hierzulande, die sich kurzfristig über geringere Spritpreise freuen, müssen das dann später über höhere Steuern an anderer Stelle bezahlen. Dieser Energiepreisschub entzieht der deutschen Wirtschaft insgesamt Kaufkraft von bis zu 50 Milliarden Euro in beiden Jahren. Und das kann auch der Staat nicht ersetzen. Das ist ja kein außenstehender Dritter, der irgendein Füllhorn hätte. Er kann diese Kosten jetzt hin und her schieben. Damit macht er aber das Problem eher größer. Denn dieses Preissignal soll jetzt ja alle dazu motivieren, zu schauen, wo kann man weniger von diesen Rohstoffen verbrauchen. Wir müssen insgesamt mit weniger auskommen. Und deshalb werden wir jetzt klug beraten, hier die Füße stillzuhalten.
In dem Fall klingen Sie wie ein Gewerkschafter. Also Sie sagen, hohe Preise an der Tankstelle, das ist jetzt das richtige Preissignal. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert jetzt deswegen mehr Homeoffice. Der EU-Energiekommissar fordert die EU-Bürger auf, weniger zu fliegen und das Auto stehen zu lassen. Was kommt als nächstes? Energielockdown?
Nein, also ich würde mal sagen, solche Ratschläge braucht eigentlich keiner, denn die Menschen sind ja klug genug, das selber zu entscheiden. Das ist ja gerade das, was das Preissignal so effizient macht. Jeder bekommt dieses Signal und jeder kann für sich überlegen, wie gehe ich damit jetzt am besten um? Bilde ich eine Fahrgemeinschaft? Bleibe ich zu Hause? Mache ich Homeoffice? Was auch immer. Da brauchen wir jetzt keine Maßnahmen, die so one size fits all über alle drüber bügeln. Und solange wir das über das Preissystem laufen lassen, können das die Leute selber entscheiden. Und das sind dann die effizienteren Lösungen.
Friedrich Merz und sein Kabinett hatten ja einen Herbst der Reformen angekündigt. Der ist schon rum. Merz sagt, ja, den haben wir auch gemacht. Aber die großen Würfe blieben aus. Jetzt gibt es wieder Bewegung durch Vizekanzler Klingbeil und die Empfehlung der Kommission zur Krankenversicherung. Welche Vorschläge, die da jetzt im Raum sind, finden Sie sinnvoll?
Also was die Krankenversicherungsvorschläge angeht, da ist manches dabei, was definitiv in die richtige Richtung weist, nämlich all das, was dafür sorgen soll, dass wir die Kostendynamik dämpfen. Es kann nicht darum gehen, einfach immer mehr Einnahmen heranzuschaffen für das Gesundheitssystem. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir hier international aufgestellt sind, geben wir kein allzu gutes Bild ab. Wir haben relativ hohe Kosten, die wir in das Gesundheitssystem stecken. Aber die Leistungen gemessen an der durchschnittlichen Gesundheit, Lebenserwartung und so weiter, da stehen wir nicht besonders gut da. Das heißt, andere Länder schaffen es mit weniger Mitteleinsatz, eine genauso gesunde Bevölkerung zu haben. Und da ist offenbar Spielraum, um mit Reformen dafür zu sorgen, dass wir diese Kostendynamik einbremsen. Und dazu gehört eben auch hier wieder mehr Eigenverantwortung, etwa in Form von Selbstbeteiligungen oder Karenztagen, dass uns insgesamt Signale gesendet werden, sparsamer mit dem Gesundheitssystem umzugehen, damit wir es für die Fälle weiterhin voll funktionsfähig halten, wo es wirklich gebraucht wird. So sollten wir generell die Reformdebatte führen. Das stört mich so ein bisschen an der Steuerdiskussion, die wir derzeit haben, wo mehr oder weniger Verschiebebahnhöfe aufgemacht werden. Also hier senken wir eine Steuer, aber dafür müssen wir zur Kompensation eine andere Steuer erhöhen. Wichtig ist, dass wir die Abgabenlast, also Steuern inklusive der Sozialversicherungsbeiträge, hier müssen wir dazu kommen, dass wir insgesamt diese Dynamik durchbrechen und idealerweise auch mal wieder in Bereiche sinkender Abgabenquoten kommen. Das setzt aber zwingend voraus, dass wir über die Staatsausgaben sprechen. Dann haben wir auch die Spielräume, um Abgaben zu senken. Und diese Spielräume sollten wir uns jetzt erarbeiten. Und da ist leider weitestgehend Funkstelle in der aktuellen Reformdebatte.
Mein Eindruck ist, die einen, wie Lars Klingbeil das immer wieder auch macht, sagen, wir stellen jetzt eigentlich mehr soziale Gerechtigkeit her. Wir nehmen es jetzt von den stärkeren Schultern und verteilen es dann im unteren und mittleren Einkommensbereich. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist Nina Wagen, Gesundheitsministerin, die sagt, Sie alle kennen ja diese Briefe von der Krankenversicherung mit den Erhöhungen, die wollen wir jetzt vermeiden. Ich denke mir, das ist ja gut, aber dann sehe ich, welche Maßnahmen dafür getroffen werden sollen. Und das sind immer Leistungskürzungen für die Bürger oder dass einige Bürger deutlich stärker belastet werden. Also läuft es darauf hinaus, dass ohnehin die Bürger stärker belastet werden in etlichen Bereichen?
Also wenn das am Ende dabei herauskäme, dann hätten die Reformen eben nicht das gebracht, was sie bringen sollen. Gerade im Gesundheitssystem muss es darum gehen, die Kostendynamik einzudämmen, damit eben nicht die Beiträge weiter steigen müssen.
Da kommt dann gleich der Allgemeinmediziner und sagt, also schaut euch doch mal meine Bilanz an. Ich verdiene ja jetzt schon kaum was in meiner Allgemeinmedizinerpraxis. Wir haben ja auch eine Unterdeckung mit Allgemeinmedizinern. Dann kommen die Krankenhäuser und sagen, also bei uns sind ja schon alle insolvent gegangen und uns droht das jetzt auch. Also diese Interessengruppen sagen doch, bei uns ist gar nichts einzusparen.
Das ist jetzt nicht verwunderlich, wenn wir fragen, wer möchte denn gerne weniger haben, da werden sich nicht allzu viele vordrängeln. Aber wir haben beispielsweise sehr viele Klinikbetten pro Kopf der Bevölkerung, viel mehr als andere Länder. Da werden wir sicherlich Lösungen finden müssen, wo wir effizienter das Gesundheitssystem aufstellen. Wenn da sich also herausstellt, wir haben hier Leistungen, die gar nichts bringen, bei Homöopathie scheint es wohl offensichtlich zu sein, warum soll man so etwas bezahlen? Also alles, was in diese Richtung geht, wäre dann zu begrüßen. Eine wirkliche große Reform im Gesundheitssystem. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass wir das insgesamt auf ein Prämienmodell umstellen. Also wegkommen davon, es einkommensabhängig zu finanzieren. Das hätte mit Blick auf die Arbeitsanreize große Vorteile. Denn derzeit wirkt ja der Beitrag zur Krankenversicherung wie eine Steuer. Also wenn man mehr verdient, muss man plötzlich für die gleichen Leistungen mehr bezahlen. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Man kann die sozialen Belange alle weiterhin behalten, dass also niemand überfordert wird, aber gleichzeitig das Modell so umstellen, dass nicht diese negativen Arbeitsanreize dabei entstehen. Das ist sehr unpopulär, aber wenn man das gut erklärt, kann man den Menschen meines Erachtens schon verdeutlichen, dass dafür alle unter dem Strich dann auch ein Vorteil entstehen kann.
Diese Koalition hat jetzt noch 5,5 Monate bis zu den nächsten Landtagswahlen. Sehen Sie die Kraft, jetzt einschneidende und vielleicht auch unbeliebte Reformen durchzusetzen?
Man fragt sich ja ohnehin, warum hat diese Koalition sich so viel Zeit gelassen und erst mal ein Dutzend Reformkommissionen eingesetzt, obwohl es ja gar kein Erkenntnisproblem gab, sondern die Regierung hat leider gleich zu Beginn der Legislaturperiode nach meinem Dafürhalten eine sehr große Chance verspielt, nämlich die Reformbereitschaft, die es ja auch in der Bevölkerung gab, gleich zu verbinden mit einer Reformpolitik, die auf allen Feldern, um die es jetzt gehen muss, das beinhaltet die Rentenversicherung, die sonstigen sozialen Sicherungssysteme, das ganze Feld der Deregulierung, Energiepolitik, Steuerpolitik und manches mehr. dort dann mit einem entsprechenden Reformprogramm aufzutreten. Das hat man versäumt. Im Gegenteil, man hat im Bereich der Rentenversicherung erstmal nochmal einen Schritt rückwärts gemacht. Und so kann eigentlich keine gute Reformpolitik entstehen. Und Sie haben auf die Wahlen hingewiesen. Offenbar wollte man ja auch jetzt erstmal die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abwarten. Das ist nach meinem Dafürhalten seltsames Politikverständnis. Eigentlich sollte man ja als Politiker, der von der Bedeutung und der Richtigkeit der Reformen, die man im Sinn hat, überzeugt ist, mit geradem Kreuz vor die Wähler treten können und sagen, das schlagen wir vor, das wird diesen Standort verbessern und das wird am Ende des Tages allen zugutekommen und dafür möchte ich gewählt werden.
Waren Sie schon mal beim Homöopathen?
Nein.
Sehen Sie, diese Maßnahme soll 40 Millionen Euro einsparen. Das ist nichts. Das ist wahrscheinlich weniger als bei eingerissenen Fingernägeln pro Jahr an Kosten entstehen. Aber damit wird man auf jeden Fall Millionen Menschen gegen sich aufbringen. Nur mal so, wie schwierig die Debatte ist.
Ja, aber da muss man dann auch konsequent sein. Wenn wir solche Reformen machen, dann müssen die nach für alle gleichen Kriterien ablaufen. Und in der Gesundheitspolitik ist natürlich das Kriterium, es muss nachgewiesen sein, dass es hilft. Und da geht es dann auch nicht um die Größe der Beträge, wenn man sagt, ja, die Homöopathie bezahlen wir trotzdem, obwohl sie nicht nachweisen kann, dass sie hilft. Dann fragt irgendjemand anders, ja, warum wollt ihr denn dann bei mir einsparen? Bei der Homöopathie macht ihr es ja auch nicht. Also es ist schon wichtig, dass man konsequent ist. Sonst können Reformprozesse nicht funktionieren. Stichwort wieder mehr Freiraum für Marktprozesse, mehr Eigenbeteiligung. Wenn das also die Generallinie ist, dann muss sich das auch dann letztendlich in den kleineren Maßnahmen so widerspiegeln.
Die Konjunkturprognose von 6 deutschsprachigen Wirtschaftsinstituten wurde korrigiert. Statt 1,3% erwarten Institute für die deutsche Wirtschaft nur noch 0,6%. Wir bedanken uns bei Stefan Kurz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft.
Sehr gerne.
Eigentlich wird ja nur ein Parlament gewählt. Es ist eine Routine, die alle 4 Jahre über die Bühne geht. Die letzte Wahl war auch nicht besonders spannend. 54% haben sich für dieselbe Partei entschieden. Aber dieses Mal ist das ganz anders. Die Parlamentswahl in Ungarn wird mit größter Spannung erwartet. Regierungschef Viktor Orbán liegt im Dauerclinch mit der Europäischen Union und in einer heftigen Fehde mit dem Nachbarland Ukraine und Präsident Zelensky. Auf der Zielgeraden des Wahlkampfes geht's hoch her. Vorwürfe von Hochverrat werden erhoben, Geheimdienste sollen involviert sein. Der Kandidat der Opposition hat einen Drogentest gemacht und bestanden. Das Duell der Parteien wird zugespitzt auf 2 Köpfe, Regierungschef Viktor Orbán und sein Kontrahent Peter Modior. Wenige Tage vor dieser Wahl schalten wir jetzt nach Ungarn zu Dr. Irene Raab, Chefredakteurin von Ungarn Real, Ungarn aus erster Hand. Guten Tag.
Guten Tag.
In wenigen Tagen wird gewählt. Beide Spitzenpolitiker sprechen von einer Schicksalswahl. Wie würden Sie die Stimmung in Ungarn im Moment beschreiben?
Ja, die Stimmung, das ist total aufgeheizt. Der Peter Modior, der in die Politik vor 2 Jahren eingetreten ist, dann hat so eine Kampagne seit diesen 2 Jahren gemacht, dass er den Hass, dann den Wut und alles im Land erweitert hat. Und die öffentliche Rede hat sich geändert. Die Leute, die sind nicht mehr in guten Kontakten miteinander, wenn sie anders denken. Wenn eine die Opposition wählen möchte, diese Tiso-Partei, dann sie sind vollkommen gegen die Regierungspartei. Aber das ist mit Wut. Was ich hoffe, und ich denke schon, viele hoffen im Land, dass diese Zeiten vorbeigehen, das wird nicht der Fall.
Wenn Sie hier von Wut sprechen, dann kann es ja sein, dass das genau die Wut ist, die sich seit vielen Jahren aufgestaut hat. Also das, was man ja hier in westlichen Mainstream-Medien häufig hört, ist, dass die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn immer weiter auf dem Rückzug ist, dass proeuropäische Kräfte unterdrückt werden, dass Orbán sich ein System von Günstlingen geschafft hat. Und dagegen anzukommen, ist eben sehr schwer und deswegen leidet die Opposition und wird irgendwann wütend. Und Modior gibt der Opposition dann eine Stimme dieser Wut.
Das ist auch eine Erklärung. Aber ich muss es Ihnen sagen, wenn man in Ungarn lebt und wenn man die Sprache spricht und wenn man die Mentalität der Ungarn kennt, dann sieht das ganz anders. Sie haben erwähnt, dass vor 4 Jahren dann die Partei von Orbán, die Fidesz, mit einem großen Vorteil gewonnen hat. Aber das ist nicht vor 4 Jahren so geschah. Das war schon seit 2010, also das war schon 4 Wahlen, die 5. Wahl in Ungarn, als wieder sieht so aus, dass Orbán gewählt wird. Was man in den deutschen oder im westlichen Medien liest, das ist total der Gegenteil, was wir hier im Land miterleben. Es gibt die Umfragen. Die Umfrage von TISA, die zeigen immer, dass sie 20% vorne stehen vor dem Fidesz. Und wenn man die Umfrage von Fidesz sieht, das ist nicht der Gegenteil, sondern sie sagen, was es normal sein könnte. Das ist der heutige Umfrage nach. Fidesz wird ungefähr 60 Wahlkreise gewinnen von den 106 und dann 40 oder 39 die TISA. Und warum ist so viel für den TISA? Dann früher, es gaben viele linke Parteien in Ungarn, so kleine Parteien, größere Parteien, die einzeln nicht den Fidesz gewinnen konnten. Und dann hat die Opposition immer neue und neue Methode eingeführt. Vor 4 Jahren, dann wollten die alle Parteien, die in der Opposition waren, dann zusammen mit einem einzigen Kandidat sich kandidieren. Aber dort sind sie auch untergeblieben. Und jetzt, also vor 2 Jahren, als die TISA und Péter Modior erschienen in der ungarischen Politik, sie haben die alle kleine linke Parteien in sich gezogen. Das heißt, also wie Sie das auch erwähnt haben, und man sieht auch auf der Wahlenliste, dass es in Ungarn momentan 5 Parteien sind, die Chance hätten, ins Parlament zu kommen. Aber ich denke schon, es werden nur 3 Parteien sein. Der eine ist diese TISA, der andere ist die Fidesz. Und dann die 3. Partei, das ist auch vom Fidesz rechtlich stehende Mihozang, das heißt auf Deutsch unsere Heimat. Die TISA hat alles in sich eingezogen. Es gibt noch 2 Parteien, die auf dieser Wahlenliste dastehen. Der eine ist die Witzpartei, die Hunde mit 2 Schwänzen. Das ist der offizielle Name der Partei. Und die Demokratische Koalition, die beiden sind noch linke Parteien. Und jetzt die TISA macht alles zu erreichen, dass ihre Kandidaten zurücktreten zwingen und damit die TISA bessere Chancen haben würde.
Ja, also die Opposition bündelt auch ihre Kräfte, um die übermächtige Fidesz zu attackieren. Es ist interessant, was Sie uns sagen, denn ich habe jetzt eine Nachricht bloß von NTV als Beispiel. Dort heißt es am 1. April, also vorgestern, Orbáns Partei Fidesz fällt in Umfragen weiter zurück. Und das ist so ein bisschen auch der Tenor, den ich hier seit Monaten in deutschsprachigen Zeitungen lese. Das hat natürlich den Charakter, dass es dann spätestens nach der Wahl Ärger geben könnte über das Ergebnis. Je nachdem, wie es ausgeht, könnte das ja auch angegriffen werden und nicht akzeptiert werden. Fürchten Sie sowas auch?
Ja, wir alle. Also das sieht so aus seit einiger Zeit, also das ist schon seit Wochen oder Monaten. Es wird eine Narrative aufgebaut. Diese Narrative beinhaltet, dass die TISA so vorne steht, also dass sie gewinnen müsste. Und dann, man baut den Wahlbetrug im Voraus, also der Fidesz wird gewinnen oder gewinnt, weil sie in den Wahlen Wahlbetrug verursacht haben. Das ist auch nicht richtig, weil auch vor 4 Jahren, es waren hier Hunderte von Beobachtern aus der EU und von der ganzen Welt zu beobachten, wie die Fidesz Wahlbetrug macht. Und sie haben nichts gefunden, weil das ungarische System, das wird so aufgebaut, nicht wie die Deutschen das, oder wie die amerikanische, dass man ohne Ausweis zum Wahlen gehen kann. Es gibt in Ungarn kaum Briefwahlen. Also mit Brief können nur diejenigen wählen, die im Ausland leben. Also sie haben keine ungarische Adresse, nur sie sind ungarische Staatsbürger. Sie haben nur eine Stimme. Also das wird so aufgebaut, so sicher, dass dort ein Betrug, es ist unvorstellbar. Und trotzdem wird immer wieder diese Narrative aufgebaut, dass der Fidesz nur mit Wahlbetrug gewinnen kann. Wir fürchten davor, weil das sieht so aus, dass die Opposition dann die Wahl nicht anerkennen wird. Dann wird hier in Budapest ein ukrainischer Kiew-Maidan stattfinden. Also dann die Opposition oder die unzufrieden Leute in die Stadt gezogen werden und dort so einen Bürgerkrieg oder eine Revolution machen würden und so weiter. Und man hat auch Angst von dem Einfluss von Ausland.
Ja, da sind wir beim Thema russischer oder ukrainischer europäischer Einfluss. Genau das ist ja ein Streitpunkt. In dieser Woche gab es ja einen weiteren, ich sage jetzt mal Tiefpunkt. Außenminister Peter Szijjártó wird Verrat an der Europäischen Union vorgeworfen. Er soll mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov telefoniert haben, 2024, dabei Informationen weitergegeben haben und Russen auch Versprechen gegeben haben, gewisse Sanktionen wieder abzuschaffen. Was ist dran an diesen Vorwürfen?
Ach, also das ist wieder eine lange Geschichte, weil das ist nicht jetzt, sondern vor ungefähr 10 Tagen, also letzte Woche, vielleicht am Sonntag oder am Montag, dann wurde ein Text veröffentlicht in einer oppositionellen Zeitung, weil das in Ungarn gibt auch sowas, also die Hälfte der Medien, die gehören zu der Opposition. Das muss ich sagen, wenn man darüber redet, dass in Ungarn keine Pressefreiheit und so weiter, Beschränkungen sind, das ist nicht richtig. Also das war eine oppositionelle Zeitung, dort wurde ein Text veröffentlicht, ein Gespräch Szijjártó Péter, also des Außenministers, mit Sergej Lavrov, mit dem russischen Außenminister, das war schriftlich dabei, nach einem Telefongespräch von 2020, also nicht 24, sondern 20, als noch der Krieg noch nicht gab. Und es beinhaltete solche Sachen, dass er, der ungarische Außenminister, dann eine Lobbytätigkeit macht, beim Lavrov für die Wahl von Pellegrini, der slowakischen, damals war Kandidat für Präsidenten, also für eine slowakische Politiker.
Aber Moment, Frau Raab, wovon ich spreche, sind Veröffentlichungen einer polnischen Zeitung und die berichten über ein Gespräch vom August 2024, wo Szijjártó darüber gesprochen hat, eine Russin von der EU-Sanktionsliste runterzuholen. Das sind die Vorwürfe. Und wie konkret sind diese Vorwürfe?
Und deshalb habe ich mit dieser Geschichte angefangen. Und dann kam nächsten Tag ein Investigator-Journalist, Pony Sobolcz, zum Wort. Also es wurde veröffentlicht, ein Gespräch. Er hat mit jemandem gesprochen, wo er erzählt hat, dass er die Telefonnummer von Peter Szijjártó in einen ausländischen Geheimdienst übermittelt hat. Und er hat so einen großen Einfluss überall, dieser Journalist, dass er auch nach dem Sieg von Peter Major auch Ratschläge für die Positionen im Außenministerium machen kann. Und dann hat man damit gewusst, dass ein ausländischer Geheimdienst die Telefonnummer des ungarischen Außenministers bekommen hat. Sie wollten das Beweis bekommen, dass dieser Agent, dieser Journalist für sie arbeitet oder nicht. Und seitdem weiß man seit 2020, die alle Gespräche des Außenministers Peter Szijjártó dann beobachtet wurde. Und das heißt, dass dieser ausländische Geheimdienst, das wurde nicht gesagt, welche, aber wir vermuten, das war der polnische Geheimdienst, sie wissen alles über Peter Szijjártó, was er redet und was er nicht. Und Peter Szijjártó, er sagt, er spricht nicht nur mit Lavrov, sondern er spricht mit allen Außenministern, die ihn anrufen oder diejenigen, die Informationen, aber welche Informationen? Er sagt nur das, worüber die Rede war an der Sitzungen und so weiter. Was für eine Lobbytätigkeit ist das?
Ich denke, auf der einen Seite steht die Frage, wie man an diese Information herangekommen ist und ob es legitim ist, mit dem russischen Außenminister zu sprechen. Auf der anderen Seite steht der konkrete Vorwurf, dass er gesagt haben soll, wir werden unser Bestes tun, um sie von der Liste zu bekommen. Also eine russische Bürgerin von der EU-Sanktionsliste zu bekommen. Und das klingt ja dann doch schon wie eine Zusage an den russischen Außenminister in einer Absprache.
Ich habe heute ein Interview mit Peter Szijjártó gehört. Er hat das ungarische Journalisten gegeben. Das waren von der Opposition auch dabei, viele. Und das war auch die Frage. Und er hat gesagt, dass er als Außenminister, das ist eine diplomatische Pflicht, mit anderen zu reden. Es ist egal, ob sie zu unseren Freunden gehören oder nicht zu unseren Freunden gehören, weil einfach ohne diplomatische Kommunikation gibt es keine Politik und gibt auch keine Diplomatie. Das ist einmal. Und wenn ein hochrangierter Regierungsmitglied abgehört wird, das finde ich skandalös. Szijjártó hat auch erklärt, es ist so im Europäischen Außenministerrat, dass dort 27 Leute sitzen und alle 27 Leute haben zugestimmt, diese Person von der Liste abzunehmen.
Diese Angelegenheit ist natürlich besonders spannend, weil, wie Sie dargestellt haben, das seit 2020 geht, das Gespräch, das ich zitiert habe, von 2024 ist, jetzt aber wenige Tage vor der Wahl darüber gesprochen wird. Und wir ja auch die Schilderung von Pavel Durov, dem Telegram-Gründer, kennen, dass der französische Geheimdienst von ihm Einmischung in Wahlen verlangt hat. Und wir kennen auch den Justizausschuss des US-Kongresses, der ein Dossier vorgelegt hat, in dem steht, dass die Europäische Union mehrfach auf europäische Wahlen Einfluss genommen haben soll. Am übernächsten Sonntag wird also in Ungarn gewählt. Streichen Sie sich bitte alle den 12. April rot im Kalender an. Die Wahl hat eine Bedeutung, die weit über Ungarn hinausgeht. Darum macht der Kontrafunk auch eine Sondersendung am Wahltag. Von 22 Uhr bis Mitternacht ist Burkhard Müller-Ulrich am Mikrofon und begrüßt Gäste aus Ungarn, präsentiert auch das Wahlergebnis. Bis zur Geisterstunde dann also, einer Schicksalsstunde der EU. Wir bedanken uns bei Irene Raab, Chefredakteurin von Ungarn aus erster Hand. Im Iran fallen die Bomben. In den Emiraten werden Raffinerien angegriffen. Die Ukraine zerstört russische Ölinfrastruktur. Und bei jeder Explosion wird CO2 freigesetzt. Währenddessen ruft die EU dazu auf, weniger zu fliegen. Gewerkschaften fordern Homeoffice und die Deutschen zahlen beim Tanken CO2-Abgabe. Irgendwer muss die Welt ja vor der Klimakatastrophe retten. Und wenn es eben dann halt die Deutschen sind, dann ist das so. Immer wenn Sie tanken, heizen oder essen, zahlen Sie für das CO2, das bei der Produktion entstanden oder freigesetzt worden sein soll. Das Thema CO2 ist aber weit größer und darum hat der Kontrafunk die CO2-Reihe ins Leben gerufen. Wir beleuchten unterschiedliche Aspekte von Kohlenstoffdioxid und der politischen Debatte. Am Montag hatten wir Fritz Fahrenholz zu Gast. Er hat uns erklärt, wie das eigentlich alles anfing. Heute soll es um den Emissionshandel gehen. Dem CO2 wurde ein Preis gegeben, manch einer nennt das auch Luftbesteuerung. Unser Gast dazu ist Dr. Axel Robert Göring. Der Molekularbiologe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei EIKE, dem Europäischen Institut für Klima und Energie. Guten Tag, Herr Göring.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
Emissionshandel. Wie funktioniert das? Was sind die groben Unterschiede zwischen dem nationalen Emissionshandel wie in Deutschland und dem europäischen Emissionshandel?
Dieses Prinzip ist schon vom Hochhausbau aus Chicago und New York City bekannt. Damit die Straßen in diesen riesigen Städten nicht zu dunklen, zugigen Orten werden, hat man die maximale Traufhöhe irgendwann begrenzt. Und wenn jemand aber unter dieser maximalen Höhe blieb mit seinem Bauwerk, dann konnte der Nachbar die Differenz kaufen und dann dieses Stückchen höher bauen. Und wie Amerikaner so sind, das wurde dann gleich kapitalistisch noch mit Börse dann ausgebaut. Also sie können heutzutage in diesen Großstädten, zumindest in New York und Chicago, Luftrechte kaufen. Das heißt dann wirklich so, ne? Dieses Prinzip hat man gewissermaßen auf das CO2 übertragen. Nur geht es hier nicht dann um Höhenbaurechte, sondern um Verschmutzungsrechte. Also Unternehmen, die zumindest juristisch, rein rechnerisch wenig bis kein CO2 ausstoßen, die können Zertifikate selber ausgeben und damit Geld dann machen. Und Unternehmen, die rein rechnerisch sehr viel CO2 produzieren, wie zum Beispiel Batteriefabriken oder Autohersteller, die müssen diese Zertifikate dann kaufen für sehr viel Geld. Ich habe jetzt schon betont, rein juristisch, die Elektroautoindustrie gilt als CO2-frei. Deswegen kann Herr Musk mit Tesla eine Menge Geld verdienen, obwohl natürlich dann die CO2-Produktion in Wirklichkeit nur ausgelagert ist.
Also beispielsweise ins Ausland oder dann eben zu den Stromproduzenten, die den Strom produzieren. So stelle ich mir das vor. Also ich habe ja so ein bisschen suffisant Luftsteuer gesagt. Wenn schon alles besteuert ist, dann kommt jetzt auch noch die Luft dran und da kann man dann auch noch was abknapsen. Aber dahinter soll ja auch eine Lenkungswirkung stehen. Also der Gedanke ist, Wirtschaft und Gesellschaft soll gelenkt werden. Wodurch entsteht dieser Effekt?
Die haben dem so einen knackigen Titel gegeben, nennt sich Cap and Trade oder CRT. Man erzeugt durch diese Verschmutzungsrechte eine gewisse Knappheit. Die Unternehmen reagieren dann kapitalistisch wirtschaftlich. Also sie versuchen dann, möglichst wenig CO2 zu produzieren. Man kann ersatzweise allerdings auch Zertifikate kaufen, weil Sie erinnern sich vielleicht, dass die Bahn mal mit ihrem ICE geworben hat, der fährt absolut CO2-frei, das geht nicht. Die haben dann für den ICE einfach nur Zertifikate gekauft. Also man kann sich mit Geld da schön rechnen. Im Ergebnis soll dann mit einer eleganten kapitalistischen Methode in Anführungszeichen ganz ohne Planwirtschaft der CO2-Ausstoß über dieses Mittel langsam gesenkt werden. Sie fragten vorhin, wie man eigentlich das in den verschiedenen Ländern regelt. Man sollte ja denken, CO2 ist ein Menschheitsproblem. Das muss dann auch von der gesamten Menschheit angegangen werden. Der Ottmar Edenhofer zum Beispiel vom Potsdamer Klimainstitut, der hat 2010 zur NZZ in dem Zusammenhang mal sich ein bisschen verplappert oder weiß ich nicht, vielleicht hat er es auch mit Absicht gemacht. Zunächst einmal haben wir Industrieländer die Atmosphäre der Weltgemeinschaft quasi enteignet. Aber man muss ganz klar sagen, wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Dass die Besitzer von Kohle und Öl davon nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Man muss sich von der Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat mit Umweltpolitik, mit Problemen wie Waldsterben oder Ozonloch fast nichts mehr zu tun.
Das heißt, es ist auch eine Form von Gerechtigkeitspolitik und globaler Gerechtigkeitspolitik. Jedenfalls wird es so dargestellt. Und die These dahinter ist ja, also es gibt da letzten Endes einen Anteil an der Welt, den wir alle haben. Und weil jetzt Deutschland, die Schweiz, Österreich und die Industrienationen diesen Anteil schon gehabt haben von 1870 bis 2025, müssen die jetzt zahlen. Und wenn überhaupt irgendwer einen Anteil daran haben sollte, dann sind das jetzt Länder, die nicht so entwickelt sind wie die Demokratische Republik Kongo.
Das war wohl seine Intention, aber seine Formulierung, die wird wohl allgemein nicht so verstanden. Also man müsste dann schon diesen Hintergedanken auch im Kopf haben, den er da hatte. Deswegen hat seine Formulierung eigentlich einiges verraten. Also es geht tatsächlich darum, das Weltvermögen umzuverteilen, aber jetzt nicht hin von den reichen, übersatten Ländern hin zu den armen Ländern, sondern generell von unten nach oben, auch hier bei uns. Das sieht man auch, wenn man sich anschaut, wie viele unterschiedliche Systeme es da gibt. Eigentlich müsste das ja weltweit gleichmäßig geregelt sein, aber nichts da. Es gibt in Deutschland als Klimamusterländler ein nationales System für Wärme und Verkehr, das Brennstoffemissionshandelsgesetz. In den USA gibt es trotz Obama und Biden-Regierung immerhin 12 Jahre
kein nationales System, sondern nur ein regionales. Großbritannien hat nach dem Brexit ein eigenes nationales UK Emissions Trading System eingeführt. Also jeder hat so sein eigenes, jeder verteilt da selber um. Und wie die Chinesen das handhaben, das denke ich, ist den Klimainteressierten bekannt. Dieses Pariser Abkommen damals, das galt gar nicht für sogenannte Entwicklungsländer, wie sich China selber definiert. Also die machen das, was ihnen nützlich ist und sonst gar nichts. Wenn hier jemand richtig Klimaumverteilung macht, dann ist es Deutschland.
Die Europäische Union ist jetzt in Phase 4 dieses europäischen Emissionshandelssystems. Aber es heißt immer, es ist noch nicht vollendet, aber es soll demnächst vollendet werden. Und dann nämlich mit Emissionshandelssystem 2 EU ETS römisch 2. Was bedeutet das dann?
Ja, also seit 2021 sind wir in dieser vierten Phase drin. Da wurden die Vorgaben, die wir vorher schon hatten, noch weiter verschärft. Der sogenannte lineare Reduktionsfaktor wird erhöht, also die Zahl der ausgegebenen Zertifikate wird künstlich verringert. Also man merkt schon, wie planwirtschaftlich das Ganze ist. Es gibt zwei Geldtöpfe, Fonds genannt, für Innovation und Modernisierung. Der Kenner weiß schon, was dann dort bezahlt wird, nämlich die sogenannten Wunderwaffen der Klimarettung, wie CO2-Abscheidung. Das ist ein extrem teures Verfahren. Das haben wir in Deutschland sogar erfunden. Aber meines Wissens ist das in Deutschland noch nicht über ein Versuchsstadium hinaus. Und aufgrund der hohen Kosten wird es auch sich nicht durchsetzen können. Dann gibt es die Wasserstofftechnologie. Als Physiker und Ingenieur schlägt man da schon im Kopf gegen die Wand, weil Wasserstoffleitungen in Deutschland zu bauen, das wäre eine völlig neue zweite Infrastruktur, weil die Erdgasleitungen nicht für den Wasserstoff geeignet sind.
Aber lassen Sie uns bitte nochmal konkret werden. Wenn dieser zweite Teil, der nächste Teil des Emissionshandels kommt, was wird dann neu belastet?
Es gibt ja mehrere Energiesektoren, wie zum Beispiel Haushalte und Industrie, Luftfahrt und so weiter. Bislang ist die Industrie und teilweise die Luftfahrt erfasst. Zusätzlich zu diesen traditionellen soll jetzt auch die Schifffahrt und der Gebäude und Verkehr einbezogen werden. Diese beiden Punkte, Gebäude und Verkehr, die sind für den Verbraucher besonders gefährlich und gruselig, weil da wird dieses CO2-Zertifizierungssystem auf zum Beispiel den Warentransport ausgedehnt, auf die Kraftstoffhersteller oder die Kraftstoffanbieter ausgedehnt. Da wird das System ausgedehnt auf Gebäudebetreiber. Und ich meine, wir hatten ja schon diesen Heizhammer von Habeck und jetzt kommt das auch noch dazu. Es gibt da ein Instrument, das nennt sich Kohlenstoffgrenzausgleichsmechanismus. Der gilt für die Importe aus dem Nicht-EU-Ausland. Der besteuert dann auch noch fremde Importe. Offiziell soll das als fair gelten, aber tatsächlich wird dadurch schlicht alles verteuert, auch egal, wo Sie es kaufen.
Das dient vermutlich dazu, auch die hiesige Industrie und Produktionsstätten zu schützen, damit halt alle diese Abgabe zahlen müssen. Aber für den Verbraucher wird es auf jeden Fall unterm Strich teurer. Wenn ich mir diese ganzen Begriffe so anschaue, dann habe ich gesehen, dass es in dieser Woche eine neue Entscheidung gibt. Die EU-Kommission hat nämlich einen Vorschlag gemacht und der lautet: Der Mechanismus zur Vernichtung überschüssiger CO2-Zertifikate in der Marktstabilitätsreserve soll abgeschafft werden. Da stand ich erstmal davor wie der Ochs vom Berg. Erste Frage: Benutzen die solche Formulierungen, damit ich sie nicht verstehe?
Ja, also ich denke, es ist einerseits eine Juristenkrankheit. Es gab ja mal auch so ein Bundeswehrverbesserungsgesetz. Die haben da schon Übung drin. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass bei unbeliebten Sachen, wo der Bürger ahnen könnte, dass er bald noch mehr geschröpft wird, dann das Spielchen noch eine Spur härter getrieben wird und dadurch dann die Verständlichkeit so weit ins Unverständliche getrieben wird, dass der Tagesschau-Zuhörer sofort abschaltet, sowohl geistig wie auch physisch.
In diesem Fall scheint es so zu sein, dass hier etwas aufgeschoben wird. Also überschüssige CO2-Zertifikate werden nicht vernichtet, die bleiben also da. Und dann gibt es noch die Entscheidung, diese nächste Stufe ETS römisch 2 aufzuschieben ins Jahr 2028. Sehen Sie die Tendenz auf europäischer Ebene, dass Klimapolitik auf dem Rückzug ist?
Eindeutig ja. Also ich hatte jetzt gelesen, ab 2027, wenn die neueste Zahl ist, 2028, sehen Sie, das ist, wie ich eingangs sagte, die ändern das laufend. Das ist tatsächlich menschgemacht und das wird laufend hin und her bewegt, sodass man den Überblick verliert, was nicht ganz unabsichtlich ist. Ja, also ich denke, die Klimapolitik ist weltweit, auch in Europa, auf dem Rückzug. Die Ursula von der Leyen hat ja sogar selber jetzt gerade gesagt, dass es ein Fehler war, die Kernkraft abzuschalten. Durchaus im Sinne der Klimaalarmisten, ne? Weil wenn man sich mal auf den CO2-Monitor, da gibt es ja verschiedene Anbieter im Internet, kann jeder mal googeln, wenn man sich anschaut, wie viel CO2 die verschiedenen EU-Staaten im Quartal so ausstoßen, da ist Deutschland mit Polen ungefähr gleich auf. Und Polen hat bislang noch kein Kernkraftwerk, dafür jede Menge Braunkohlekraftwerke. Also das sind wahre CO2-Schleudern. Und Deutschland kommt da gleich kurz dahinter. Also wir blasen hier in den letzten Jahren ein CO2 raus. Und natürlich dadurch, dass die sogenannten erneuerbaren Energien ja bei Ausfall, also bei Dunkelflaute, gedeckt sein müssen von Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken. Und die Windräder nützen da nichts.
Heftiges Thema, auch technisch. Und ich muss sagen, was ich faszinierend finde, ist, dass noch gar nicht genau klar ist, wann EU ETS2 beginnt. Ich habe jetzt extra nochmal geschaut. Da gibt es Ankündigungen, dass es doch erst ab 28 kommen soll, dass es verschoben wird. Die Europäische Kommission hat das im Dezember auch angeregt. Eine Entscheidung dazu gibt es noch nicht. Die Berichterstattung ist dermaßen dürftig, dass ich als Journalist mit jahrelanger Erfahrung das nicht sofort verifizieren kann, wann es kommt. Dabei wird es am Ende Multimilliarden Euro in der Europäischen Union kosten. Also ich würde mal schätzen, pro Jahr ja doch einige Milliarden Euro. Aber es wird irgendwie so nebenbei hingenommen. Deswegen umso wichtiger, dass wir diese CO2-Reihe machen und immer wieder darauf hinweisen, was da eigentlich passiert. Und wir werden das dann am Dienstag wieder machen. Dann sprechen wir nämlich über die Frage, gibt es überhaupt einen Treibhauseffekt? Heute haben wir uns unterhalten mit Axel Robert Göring vom EIKE-Institut. Und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ja, gern geschehen.
Es ist Karfreitag. Es ist ein hoher, wenn nicht gar der höchste Feiertag der Christenheit. Aber wir leben in komischen Zeiten. Das offene Bekenntnis zum christlichen Gott scheint aus der Mode gekommen zu sein. Wer an Jesus glaubt, gilt als naiv oder sogar esoterisch. Die Kirchentage sind geprägt von politischen Bekenntnissen. Jobst Landgrebe schlägt für uns jetzt die Bibel auf und kommentiert das Urteil gegen Jesus Christus, die Kreuzigung und den heutigen Blick darauf.
Heute an Karfreitag gedenken wir Christen der Kreuzigung Christi, dem Ende seiner Passion, seiner Erhöhung. Ein Aspekt, der dabei oftmals nicht bedacht wird, ist das Verhältnis von Gott, Staat und Bürgern, das im Johannesevangelium in den Kapiteln 18 und 19 anhand des Dialogs von Pilatus und Christus geschildert wird. Dieses Verhältnis ist für uns heute sehr wichtig, weil wir in vielerlei Hinsicht dem Staat und seinem Handeln nicht mehr trauen können. Denn der Staat handelt heute oftmals nicht mehr im Sinne der Bürger und auch nicht mehr innerhalb der Grenzen des Rechts. Warum ist das so und was hat das mit der Passion Christi zu tun? Wir können es anhand des Verhaltens des Pontius Pilatus verstehen, denn unsere heutigen Politiker verhalten sich strukturell so wie er. In Kapitel 18 und 19 des Johannesevangeliums verhört der oberste Vertreter des Staates in Palästina, Pontius Pilatus, Jesus Christus. Die jüdischen Pharisäer und Schriftgelehrten haben Christus vor Pilatus gebracht, weil sie seine Predigt als Bedrohung ihres religiösen Machtanspruchs sehen. Sie fordern von Pilatus seine Verurteilung zum Tod und seine Kreuzigung, denn sie selbst haben nicht das Recht, ihn zu töten. Die Juden stehen hier für die Welt, den Kosmos, der die Offenbarung Christi ablehnt. Sie werfen Christus Usurpation und Gotteslästerung vor, indem sie behaupten, er habe sich als König der Juden ausgegeben. Pilatus fragt Christus nun, ob er ein König im politischen Sinne sei. Kapitel 18, 37. Damit wird die politische Bedeutung der Anklage der Juden klar, denn nur der römische Kaiser hat einen Herrschaftsanspruch über Palästina und keiner darf sich ungestraft zum König machen. Christus bejaht die Frage. Doch ist er ein König auf eine andere Art, als es Pilatus erwartet. Christus erklärt seine Art des Königtums. Zitat, Dazu bin ich geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeuge, Zitat Ende. Christus zeugt also von Gottes Herrschaftsanspruch an die Welt. Es geht um das transzendente Reich Gottes. Christus ist selbst die Wahrheit und die Anwesenheit Gottes unter uns. Er zeigt uns Gottes Reich. Er fährt fort: Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Damit wird die Frage der Politik, um die es Pilatus als Statthalter Roms geht, zu einer Frage des Glaubens. Nüchtern antwortet Pilatus ihm mit der rhetorischen Frage: Was ist die Wahrheit? Und bringt damit zum Ausdruck, dass die staatliche Institution nicht an den transzendenten Fragen, die Christus thematisiert, interessiert ist. Dazu ist der Staat berechtigt, denn das transzendente Reich Gottes, das Christus verkündigt, geht ihr nichts an. Nun aber spitzt sich der Dialog zu und steuert auf die entscheidende Frage hin, ob Pilatus Christus verurteilen oder freisprechen wird. Als Vertreter des Staates hat Pilatus die Wahl, offen für Gott oder für die Forderungen der Welt zu sein. Ein Staat, der offen für Gott ist, entscheidet sich für die Sachlichkeit des Rechts, da seine Vertreter um ihre Verantwortung für das Recht wissen. Denn aus theologischer Sicht ist die staatliche Macht von Gott gegeben und der staatliche Amtsinhaber muss diese Macht im Sinne des Rechts ausüben. Ein Staat, der sich Gott verschließt, kann sich den Forderungen der Welt hingeben und das Recht brechen. Im Falle Christi, der schuldlos ist, müsste Pilatus also dessen Freispruch entscheiden. Aus Johannes 19, 8 bis 12 geht klar hervor: Pilatus weiß, dass er es in Christus mit Gott zu tun hat. Er will aber keinen Gott töten und möchte Christus daher freisprechen. Also ist er jetzt im Konflikt um einerseits die Angst davor, einen Gott zu töten, und andererseits die Angst vor den Forderungen der Welt, den Juden. Diese bedrohen ihn nun mit seinem Dienstherrn, dem Kaiser, indem sie sagen: Wenn du den hier freigibst, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Kapitel 19, 12. Dieser Lüge und Bedrohung gibt Pilatus als typischer römischer Spitzenbeamter nach. Denn er will seine Stellung nicht gefährden. Er verurteilt Christus also zum Tod am Kreuz. Seine Angst vor den beruflichen Konsequenzen eines Freispruchs Christi siegt über seine Angst, Gott zu töten. Was bedeutet das für uns? Wir leben in einer Zeit der Gottesabgewandtheit fast aller unserer Politiker und der allermeisten Beamten, inklusive vieler Kirchenvertreter. Auch das Restethos des postchristlichen Rechtsbewusstseins, das die Nachkriegszeit bestimmt hat, schwindet bei den heutigen Staatsbeamten und Politikern. Es wurde durch eine neue Ideologie ersetzt, den postmodernen Kollektivismus, den wir in Form von Wokismus und Gesinnungsstaat kennen. Ständig entscheiden sich die Vertreter unseres Staates daher für die Welt und richten ihr Handeln auf deren Belohnungen und Bedrohungen aus, wie einst Pilatus. Nun ist es ihr gutes Recht, unchristlich zu sein. Aber es ist nicht ihr Recht, das Naturrecht, das Rechtsstaatlichkeit und Schutz jedes Menschen vor staatlicher Willkür garantiert, zu negieren. Indem sie das Recht missachten, relativieren sie die Autorität und Legitimität des Staates. Aus christlicher Sicht tun sie dies, weil sie Gottes Anspruch leugnen und vergessen, dass ihre Autorität von Gott gegeben ist und sie daher das Recht wahren müssen. Im Evangelium und in unserem Glauben siegt jedoch Christus in seiner Herrlichkeit über die Welt. Er sagt: In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe den Sieg über die Welt errungen. Johannes 16, 33.
Das war unser Kommentar des Tages von Jobst Landgräber. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Heute hatten wir einen Kommentar zum Christentum von Jobst Landgräber. Wir haben unsere CO2-Reihe fortgesetzt und über den Emissionshandel gesprochen. Mit Stefan Kotz ging es um die Frage, wie Deutschland aus der Stagnation kommt, und mit Irene Raab um die Wahl in Ungarn. Mein Name ist Benjamin Golme. Im Namen des Kontrafunks wünsche ich Ihnen einen schönen Karfreitag und ein frohes Fest.